Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem neuen Sachbuch, das bedrückende Aktualität gewonnen hat mit seinem Thema und Titel Der Judenhass, eine Geschichte ohne Ende? Fragezeichen. Der Historiker Sebastian Vogt hat es geschrieben, eine Darstellung des geschichtlichen Verlaufs seit der Antike bis heute, wie sich der Antisemitismus gebildet und ausgeformt hat. Eine Lektüre, die wenig Mut macht, aber zugleich ein couragierter Appell gegen Antisemitismus ist. Wir fragen den Autor. Sebastian Vogt ist zu Gast in dieser Lesart. Herzlich willkommen zu unserer Stunde. Der Historiker Sebastian Vogt lehrt am Institut für Zeitgeschichte in München, hat sich in seiner Forschung und vielen Publikationen mit dem Thema des Antisemitismus beschäftigt. Jetzt legt er eine diese geschichtliche Studie vor, der Judenhass, eine Geschichte ohne Ende. Ja, und man liest dieses Buch natürlich derzeit unter dem Eindruck der furchtbaren Ereignisse in Israel, des dezidiert antisemitischen Massakers der Hamas. Wir sind jetzt mit Sebastian Vogt verbunden. Guten Tag.
Guten Morgen, vielen Dank für das Interesse.
Ihr Buch, Herr Vogt, war schon längst fertig, als der Angriff der Hamas auf Israel begann am 7. Oktober. Sie konnten in einem Nachwort diese Aktualität wenigstens noch kommentieren. Ich vermute, dass es für Sie der bitterste Moment war beim Schreiben, oder?
Ja, sicherlich. Das Thema ist ja generell deprimierend. Ich beschäftige mich jetzt schon seit Jahren damit, hatte das Buch auch schon länger geplant, war dann vor dem 7. Oktober fertig. Und dann geschah oder verübte die Hamas das Massaker in Israel, den größten Massenmord an Juden an einem Tag seit dem Holocaust. Und da musste ich natürlich darauf reagieren, weil mich das zum einen schockiert und sprachlos gemacht hat und zugleich diese antisemitische Ideologie der Hamas ja auch nichts Neues ist. Insofern war es irgendwie deprimierend und zugleich nicht verwunderlich.
Ihr Buch packt den Antisemitismus jetzt wirklich buchstäblich an den historischen Wurzeln. Es geht weit zurück bis in die Antike und zum Urchristentum. Sie zitieren etwa einen Paulusbrief. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind. Zitat Ende. Und die Evangelien, die greifen diesen Vorwurf auf, untermauern ihn die Juden als Gottesmörder. Das heißt, diese Vorstellung ist über 2000 Jahre alt und ist durch alle Zeiten transportiert worden. Ist das so der Urgrund des Antisemitismus?
Ja, also ich unterscheide zwischen einer vormodernen Form des Judenhasses, die dann vor allem christlich geprägt ist, und einer sich im späten 19. Jahrhundert herausbildenden modernen Form des Antisemitismus. Das müsste man dann noch weiter ausdifferenzieren. Aber die Entstehung des Christentums aus dem Judentum heraus und die ständige Auseinandersetzung mit der, wenn man das so formulieren will, Vaterreligion, also die ständige Auseinandersetzung mit und die Abgrenzung zum Judentum, war ein ganz wichtiger Faktor im frühen Christentum. Und da bilden sich dann verschiedene Vorwürfe heraus, wie der von Ihnen genannte Christusmord. Da gibt es ja noch den Vorwurf der Kindesentführung, des Ritualmordes, der Hostienschändung und so weiter. Und die ziehen sich wirklich über Jahrhunderte und treten selbst in der heutigen Zeit wieder unter veränderten Bedingungen und angepasst an die heutige Zeit auf.
War das damals schon Antisemitismus in unserem Sinn oder eher Judenfeindschaft? Sie machen da einen Unterschied.
Genau, ich glaube auch, dass diese kategoriale Unterscheidung sinnvoll ist, um diese lange Kontinuität, die lange Dauer des Judenhasses zu verstehen und zugleich aber auch seine Wandlungsfähigkeit. Also denn der Judenhass zeichnet sich durch diese lange Dauer und durch eine ständige Anpassung an neue gesellschaftliche Verhältnisse auf. Insofern würde ich unterscheiden eben zwischen dieser vormodernen und dieser heutigen Form, die dann auch noch verschiedene Unterformen aufweist. Also es ist so ein Wechselspiel zwischen Kontinuität und Wandlung. Aber bestimmte Vorwürfe, die christlich geprägt sind, die aus dem Frühchristentum kommen, die lassen sich durchaus heute finden, wenn ich das an einem Beispiel deutlich machen darf. Dieser Vorwurf des Ritualmordes, also dass Juden christliche Kinder entführen würden, um aus ihrem Blut Matze, also ein Sauerteigbrot, zu backen, das taucht heute heute in der rechtsextremen QAnon-Verschwörungstheorie wieder auf, wenn einer jüdischen liberalen Elite im Hintergrund unterstellt wird, Kinder zu entführen, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsmittel zu destillieren.
Das waren Grundlagen, wie Sie sie auch gerade im Mittelalter nachgewiesen haben. Es ist nun erschreckend, wie stark auch bei den europäischen Aufklärern, also Voltaire und Immanuel Kant, antijüdische Ressentiments wirken, vor allem. Aber hat das späte 19. Jahrhundert den Boden für Judenhass bis zur Vernichtung eben bereitet? Was waren hier die wichtigsten Momente für Sie, dass sich diese Abwehr in fast allen europäischen Gesellschaften ja auch gebildet hat?
Ja, also ein ganz wichtiger Name und Agitator, antisemitischer Agitator, war Wilhelm Marr, der ein deutscher Journalist und Schriftsteller, der auch den Begriff des Antisemitismus geprägt hat. Also der Begriff kommt erst 1879 zum ersten Mal auf, verbreitet sich dann auch in anderen europäischen Ländern. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, dass das religiöse Vorurteil, also Christusmord etc., abgelöst wird durch ein sogenanntes rassisches Element. Also die Juden werden als eigene Rasse gesehen, die auch nicht mehr beispielsweise durch Taufe sich der christlichen Mehrheitsgesellschaft anschließen könnten, sondern durch ihr Wesen getrennt sein von der deutschen oder französischen Gesellschaft. Und das ist ja generell ein Aufschwung des Rassismus, der sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts feststellen lässt, und der erhält eben auch Einzug in das antijüdische Vorurteil. Und es ist kein Zufall, dass Wilhelm Marr sein Buch den Untertitel genannt hat, der Judenhass vom nicht-konfessionellen Standpunkt aus betrachtet. Also nicht mehr religiös, sondern rassisch geprägt.
Für Sie wird der Antisemitismus, Herr Vogt, schließlich zur Kern, ja zur Zentralideologie der Moderne. Was meinen Sie damit?
Der Antisemitismus ist sozusagen das Schmiermittel zwischen ganz vielen unterschiedlichen antimodernen Ressentiments gegen den Liberalismus, gegen den Feminismus, gegen alle Formen der Aufklärung, der kritischen Debatte. Und vom Antisemitismus, und das verweist auch auf die Kontinuität, die ist ja erklärungsbedürftig, wie sich der Antisemitismus immer an die sich verändernden Umstände anpasst und zugleich aus diesen Umständen heraus hervorgebracht wird. Das heißt, es gibt eine enge Verbindung zwischen dem Judenhass, dem Antisemitismus und den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und was ich mit Kernideologie der Moderne meine, ist, dass man vom Antisemitismus ausgehend sozusagen als Seismograph der gesellschaftlichen Verhältnisse genau diese untersuchen kann. Das meine ich mit Kernideologie der Moderne.
Das heißt auch, und das wird in Ihrer Darstellung sehr deutlich, dass Antisemitismus jetzt kein Phänomen politischer Extrempositionen ist, sondern die Extremisten, allen voran dann Hitler, darauf bauen können, dass ihre Wahnideen also auf fruchtbaren gesellschaftlichen Boden fallen, weil das Ressentiment immer schon da ist und tief verankert ist.
Genau, tief verankert in der Mitte der Gesellschaft. Es wäre zu einfach, auch im Kampf gegen Antisemitismus, zu sagen, das ist ein Problem politischer Extreme, der Extremrechten, von Islamisten oder der radikalen Linken. Nein, der Antisemitismus ist tief verwurzelt in der Mitte der Gesellschaft. Das zeigen auch alle neueren sozialwissenschaftlichen Umfragen. Und das macht das Phänomen umso bedrohlicher und umso notwendiger, dagegen zu kämpfen.
Jetzt überspringen wir mal das furchtbarste Kapitel. Natürlich der Massenmord, der Holocaust, der Genozid. Ich fand vor allem interessant, wie Sie dann, Herr Vogt, die jüngeren deutschen Ausprägungen entwickeln, also durchaus in unserer Epoche, so ab den 80er Jahren. Man hat das ja fast schon vergessen, die Martin-Hohmann-Affäre etwa, ne, die Walser-Bubis-Debatte, auch die Kontroversen um Günter Grass und sein ominöses Israel-Gedicht. Sie prägen hier den Begriff vom sekundären Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, der sekundäre Antisemitismus ist durchaus verbreitet in der Forschung. Das ist jetzt nicht meine begriffliche Erfindung. Der sekundäre Antisemitismus meint, den Antisemitismus nach Auschwitz. Eine andere Bezeichnung ist auch Schuldabwehr-Antisemitismus. Also ist die Abwehr wirklich die Grausamkeiten, den Massenmord des Nationalsozialismus an sich rankommen zu lassen und das abzuwehren auf unterschiedlichen Ebenen. Und jeder lebende Jude ist für Deutsche ein Symbol für den Massenmord, verweist ständig darauf. Und da gibt es dann verschiedene Abwehrmechanismen. Und das meint sekundärer Antisemitismus.
Gleichzeitig ist es ein perfider Mechanismus. Politische Kritik an Israel wird oft automatisch mit Antisemitismus markiert. Und aus diesem Dilemma gibt es gerade in Deutschland ja kaum ein Entkommen, ne?
Ja, das ist eine sehr kontroverse Debatte. Sie spielen an auf den sogenannten Israel-bezogenen Antisemitismus. Das ist eine der modernen Formen des Judenhasses heutzutage. Das ist, wie gesagt, politisch sehr umstritten. Aber es gibt eine relativ leichte Unterscheidung, die zumindest eine erste Annäherung an die komplexe Thematik bietet. Und das ist der sogenannte 3D-Test. Also Kritik an Israel ist antisemitisch, wenn Israel dämonisiert wird, also mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird. Dann das zweite D, Kritik an Israel ist antisemitisch, wenn Israel delegitimiert wird, also wenn die Existenzberechtigung des Staates abgesprochen wird. Und das dritte D sind die doppelten Standards, wenn von Israel Dinge verlangt werden, Handlungen verlangt werden, die von anderen Staaten beispielsweise nicht verlangt werden. Das ist eine erste Unterscheidungsmöglichkeit, um dieses Überschwappen, Übergreifen von Israel-Kritik in Antisemitismus zu unterscheiden.
Nun kann man Ihr Buch, wie gesagt, nicht lesen, ohne ständig an die aktuellen Ereignisse zu denken. Im Grunde bestätigt all das, was wir täglich in den Nachrichten sehen, bei den Demonstrationen, bei den Parolen, was auf den Transparenten steht, dass hier die uralten, beständig wiederholten Motive und Klischees wiederholt werden. Es macht einen, Herr Vogt, ja schon mutlos, mir geht es zumindest so. Wird sich denn nie etwas ändern? Bleibt es denn wirklich eine Geschichte ohne Ende, dieser Judenhass?
Nein, deswegen ist ja auch ein Fragezeichen an dem Untertitel. Es gibt Möglichkeiten, gegen Antisemitismus vorzugehen. Und es ist sogar notwendig für uns als demokratische Gesellschaft, darüber zu diskutieren, wie wir dagegen vorgehen. Das kann man politisch, Zivilgesellschaft, mit Aufklärung machen. Das heißt, es ist möglich, dagegen zu kämpfen, aber ob wir erfolgreich sein werden, ist fraglich. Und die aktuelle Situation ist wirklich extrem deprimierend, weil Vorurteile wieder ausgepackt werden, zur Vernichtung Israels aufgerufen wird in der Heftigkeit, die wir so lange nicht hatten. Umso wichtiger ist es dagegen, das Wort zu ergreifen, Position zu beziehen und darüber nachzudenken, was wir als demokratische Öffentlichkeit, Gesellschaft tun können und tun müssen.
Der Judenhass, eine Geschichte ohne Ende, das ist das Buch von Sebastian Vogt, erschienen jetzt im Hirzel Verlag mit 231 Seiten für 25 Euro. Ich danke Ihnen sehr, Herr Vogt, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich bei Ihnen, vielen Dank.
Adventskalender. Ich bin Wiebke Poromka und ich bin Redakteurin im Büchermarkt. Ich verschenke in diesem Jahr Matrix von Lauren Groff. Diese Geschichte von Marie, einer unehelichen Königstochter aus dem 12. Jahrhundert, verstoßen aus ihrer englischen Heimat, die ist weit mehr als ein historischer Roman. Was für eine eindrückliche, eigensinnige Frau, diese Marie. Wie sie das morbide, heruntergewirtschaftete französische Kloster, in das sie verbannt wird, verwandelt. Genauso wie dessen ausgehungerte Bewohnerin, gegen alle Widerstände und trotz äußerer Widrigkeiten. Wie sie alles und alle aufblühen lässt, mit Sinnlichkeit und Stärke versieht. Und wie kraftvoll und sinnlich und voller Witz die 1978 geborene US-amerikanische Schriftstellerin Lauren Groff von dieser bemerkenswerten Frau und ihrer Gemeinschaft der Frauen erzählt. Groffs Figur hat übrigens ein historisches Vorbild, Marie de France, die erste überlieferte Dichterin in französischer Sprache. Matrix von Lauren Groff schenke ich meiner Tochter. Natürlich nicht, weil ich ihr wünsche, auch nur einen Hauch der Strapazen ertragen zu müssen, mit denen Lauren Groffs Marie zu kämpfen hat. Und auch nicht, weil ich ihr raten würde, ein Leben ganz ohne männliche Gesellschaft zu führen. Schenken werde ich es ihr, weil dieser Roman eine weibliche Utopie entwirft, vollends ohne Ideologie und Programmatik. Stattdessen sind es das Vertrauen in die eigene Intuition und die Bedürfnisse des eigenen Körpers, die Marie den Weg zum selbstbestimmten Leben weisen. Und lesen soll meine Tochter diesen Roman natürlich nicht zuletzt deshalb, weil er zeigt, wie Sprache, wie Literatur die Wirklichkeit verwandeln kann. Matrix von Lauren Groff ist im Klassen Verlag erschienen. Und aus dem Englischen übersetzt hat den Roman Stefanie Jacobs.
Ein literarisches Türchen nach dem anderen geht auf bis Sonntagheiligabend bei unserem Adventskalender im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute erkunden wir ein verwunschenes Universum. Im jüngsten und letzten Buch des 2021 verstorbenen Sozialanthropologen Marshall Zelens. 90 Jahre ist der US-Amerikaner alt geworden. In seinem Fach war er ein weltberühmter Mann. Nun also dieses Vermächtnis auch vielleicht. Neue Wissenschaft des verwunschenen Universums. So heißt das Buch, das für uns die Kritikerin Andrea Rödig gelesen hat. Guten Tag, Frau Rödig.
Hallo, guten Tag.
Der Untertitel des Buches lautet Eine Anthropologie fast der gesamten Menschheit. Hat sich Zelens da nicht ein bisschen viel vorgenommen?
Ja, in der Tat, das hat er wirklich. Aber Marshall Zelens war ja ein bunter Hund, also auch in seinem Fach. Also kann er sich auch mal große Thesen leisten oder dick aufschneiden. Er unterscheidet in dem Buch ganz grob zwischen immanentistischen und transzendentalistischen Kulturen, also zu Deutsch zwischen indigenen Kulturen, die an Geister und Götter glauben und in einem verwunschenen animistischen Universum leben, und eben unseren, solchen, die sich durch die Mühlen des Monotheismus gegangen sind und Gott in den Himmel verlegt haben, also in eine jenseitige Welt. Dass die etwas windige Behauptung, finde ich, die jetzt aufstellt, ist zu sagen, dass historisch und geografisch gesehen die meisten Menschen auf der Welt in einem verwunschenen Universum gelebt haben beziehungsweise leben. Und deren Denkweise will er beschreiben, und daher nennt er das dann eben auch die Anthropologie fast der gesamten Menschheit.
Was genau zeichnet denn nun sein verwunschenes Universum aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, der wichtigste Punkt ist eben die Immanenz, also das, was er Immanenz nennt. Alles geschieht nur in einer einzigen Welt, einem Kosmos, zu dem es kein Jenseits gibt. Das heißt eben auch, dass es keine Unterscheidung zwischen natürlich und übernatürlich gibt. Also hier alles ist hier eins zu eins empirisch sozusagen oder realistisch. Götter, Geister, Tiere, Pflanzen und Menschen leben sozusagen auf Augenhöhe oder in einer Art kosmischer Gemeinschaft. Und das geht dann so weit, ein Beispiel, dass Männer, also in einem Amazonienstamm, also Wassergeistfrauen heiraten können, also Ehen mit Geistern eingehen. Und das Zweite ist, diese Geister sind zwar mächtig, die sind wirksam und sie sind der Grund und die Ursache für alles, aber sie sind nicht übermächtig. Zelens beschreibt sie eben auch als Metapersonen. Also ganz witzig ist auch, wie er beschreibt, dass sie nämlich launisch sind, unberechenbar und im Grunde auch amoralisch. Und das Verhältnis zwischen Menschen und Geistern ist durchaus ambivalent. Also man muss die Geister besänftigen, sie bestechen, aber sie sind eben auch bestechlich und manipulierbar durch diverse Techniken. Also irgendwie auch menschlich.
Worauf bezieht er sich denn hier wissenschaftlich jetzt? Also auf welches Forschungsmaterial und welchen Beispielen untermauert er denn dann seine Thesen?
Ja, er zitiert sehr ausgiebig aus Forschungsberichten anderer Kollegen und Kolleginnen. Und seine Methode ist die des Vergleichens. Er stellt Riten und Praktiken aus ganz verschiedenen Kulturkreisen und Zeiten zusammen, um dann über die Gemeinsamkeiten die Struktur dieses immanentistischen Denkens zu beschreiben. Aber ehrlich gesagt ist das, oder finde ich, ist es auch eine Schwäche des Buches, weil das Ganze wirkt dann schon wie so ein Zettelkasten an Zitaten, so ein Patchwork. Und die Beispiele reichen wirklich vom Amazonas bis in den pazifischen Raum, von den alten Sumerern zu den gegenwärtigen Inuit. Und dieses Hopping für Nichtfachleute ist es sehr schwer nachzuvollziehen. Bei all den Namen, also mindestens 30 verschiedene Stämme. Also das schwirrt einem dann schon mal der Kopf. Andererseits muss man sagen, die Beispiele, also die er nimmt, sind natürlich dann trotzdem wieder auch schön. Also man hat eine ganze Menge schöner Geschichten, also eben wie aus Ahnen Schutzgeister werden oder Doppelgänger, das fand ich ganz schön. Oder eben solche obskuren Tabu-Regeln, also bei den Inuit zum Beispiel, wenn eine Inuit-Frau fremd geht, dann wird der Mann sich die Hüfte ausrenken. Oder sie darf eben nicht mit dem Mittelfinger auf einen Wal zeigen, sonst passiert was Schlimmes. Und das sind Geschichten, die machen eigentlich auch Spaß zu lesen. Aber es sind eben sehr, sehr viele.
Sie sagten vorhin schon, Frau Rödig, dass Marshall Sellens so als bunter Hund seines Fachs galt. Und er hat sich auch immer so sehr kritisch gegen der eigenen Zunft verhalten. Eine Kritik an der klassischen Anthropologie. Ist das jetzt auch in diesem Buch wieder so? Und überzeugt Sie dieser Ansatz?
Naja, also sein Anspruch ist eben, die Anthropologie umzukehren. Er spricht sogar von einer kopernikanischen Wende. Und ihm geht es eben darum, dieses Universum, dieses verzauberte Universum nicht aus einer westlich-kolonialistischen und auch nicht einer arroganten Perspektive zu beschreiben, sondern diese indigene Sichtweise so weit wie möglich zu übernehmen. Und also das heißt, er spricht nicht von Mythos, nicht von Aberglaube, sondern er versucht einfach, die Welt so zu nehmen, wie sie oder so zu beschreiben, wie das dort ist. Und das ist schön und gut, ich finde es richtig. Ich habe aber den Eindruck, dass das nicht alles so neu ist. Also Sellens ringt hier, glaube ich, mit einer Anthropologie des frühen 20. Jahrhunderts. Und mittlerweile, soweit ich denke oder glaube, ist man da schon einen großen Schritt weiter. Also er zitiert ja auch Kollegen, die seiner Meinung sind. Und also das heißt, wenn ich nicht ganz falsch liege, rennt Sellens da auch schon echt offene Türen ein. Also die Heftigkeit dieser Abgrenzung, die aber auch Motiv seines Buches ist, die überzeugt mich nicht richtig.
Was, Frau Rödig, hat aber dieses verwunschene Universum nun mit uns modernen Menschen zu tun? Ich würde ja noch mitgehen und sagen, dass der Monotheismus, also die drei Zentralreligionen mit ihrer Fixiertheit auf einen Gott und mit ihren Abgrenzungen und Abschottungen viel Übles in die Welt gebracht hat. Dass wir jetzt immer noch eher in einer Geisterwelt leben sollen, ich also als strenger Rationalist bezweifle ich das doch stark. Brächte mich das Buch denn von diesem Starrglauben ab?
Nee, ich glaube nicht. Also okay. Sellens macht, das will er auch nicht. Ja, also er macht aber immer Andeutungen, also dass wir natürlich auch nicht so geisterfrei leben. Also etwa wenn wir technische Geräte bedienen, die irgendwie auch ein Eigenleben führen, oder wenn wir Institutionen wie das Deutschlandradio zum Beispiel als Personen oder eben wie Personen beschreiben, so eine Art Metapersonen halt. Und wir haben ja auch sowas, das dreimal auf Holz klopfen. Also wir haben schon auch solche komischen Riten, also die wir gebrauchen. Also, und das Wichtige, was er sagt und was mir schon eingeleuchtet hat, der Götter- und Geisterglaube ist eben rational darin, dass er Ausdruck der menschlichen Endlichkeit ist. Also wir haben nicht alles in der Hand, wir sind nicht die letzte Ursache der Welt. Und vermutlich ist so ein bisschen so ein demütiger Geisterglaube, auch was die Natur angeht, gar nicht schlecht als Haltung.
Neue Wissenschaft des verwunschenen Universums. Eine Anthropologie fast der gesamten Menschheit. So lautet der lange deutsche Titel des Buches von Marshall Sellens. Erschienen ist es im Verlag Matthes und Seitz, hat 272 Seiten, kostet 28 Euro. Andrea Rödig hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Ihre Besprechung, die lesen wir nach wie immer im Netz und vieles andere hier. Und nun spazieren wir mal schön über einen Berliner Weihnachtsmarkt mit einem literarischen Gast aus Übersee, um den ich unsere Kollegin und Krimi-Expertin Sonja Hartl richtig beneide, denn sie war unterwegs mit Gary Disher, dem australischen Schriftsteller. Auch ich finde seine spannenden Romane super, die meist im Outback Australiens spielen, etwa mit Constable Hirschhausen, einer herrlichen, komplexen Figur. Und auch von ihm erzählt nun Gary Disher in Berlin, wo er zum ersten Mal Weihnachten verbringt. Und Sonja Hartl hat ihn abgeholt zu Glühwein und so.
Hallo.
Hey.
Would you mind coming up?
No.
Lovely to see you again. Yes.
Samstagnachmittag in Berlin-Friedrichshain. Hier ist die Ferienwohnung von Gary Disher. Seit anderthalb Tagen ist er in der Stadt. Der Zeitunterschied zu Australien macht ihm noch zu schaffen.
I must confess, I'm just working from a little sleep from Jetlag, so I need to gather myself.
Wir trinken noch einen Tee in seiner Ferienwohnung. Dann machen wir uns mit seiner Partnerin auf den Weg zum RAW-Gelände. Das ehemalige Industrieareal wird seit Mitte der 2010er Jahre vor allem für Veranstaltungen genutzt. Und gerade ist dort ein historischer Weihnachtsmarkt.
Hallo. 9 Euro bitte.
Tagchen. Gib mal her, ich mach dir kaputt. Viel Spaß.
Holzbuden bilden einen Kreis, es gibt Bogenschießen und Ponyreiten für Kinder, Glühweinbuden, viel offenes Feuer und natürlich zu essen. Grünkohl und Mutzenmandeln zum Beispiel. Die Mutzen schmecken Gary Disher schon einmal. Er ist zum ersten Mal in der Weihnachtszeit in Deutschland.
Certainly the
The climate is quite different because it's early summer in Australia.
Das Klima hier ist ganz anders. In Südaustralien, wo ich aufgewachsen bin, kann es am ersten Weihnachtstag 40 bis 45 Grad werden. Es besteht Buschbrandgefahr. Alle sind barfuß oder tragen Flipflops, Shorts und T-Shirts. Das ist der größte Unterschied. Außerdem scheint es mir hier in Berlin so, als sei das Weihnachtsfest ein natürlicherer Bestandteil der jährlichen Routine und weniger kommerziell als in Australien.
Weihnachten in Shorts und T-Shirts. Davon kann man auch in Gary Dishers Roman Stunde der Flut lesen, der 2022 in Deutschland erschienen ist. Die Hauptfigur ist der Polizist Charlie Darwin. Am Morgen von Heiligabend geht er an den Strand, sieht Delfine, schwimmt im Meer. Dass der Hauptteil des Romans in der Weihnachtszeit spielt, liegt an einem wichtigen Handlungsaspekt.
Christmas is traditionally a time of families getting together.
Weihnachten ist eine Zeit, an der Familien zusammenkommen, die Darwins aber nicht. Seit Charlies Mutter vor 20 Jahren spurlos verschwunden ist, glaubt sein Bruder, sein Vater sei ein Mörder.
Dadurch gibt es diese Ironie, diesen Kontrast zwischen dem Familienleben, das im Zentrum von Weihnachten stehen sollte, aber dort nicht sein kann, wenn eine Familie zerrüttet ist und es Spannungen gibt.
Das ist typisch für Gary Dishers Kriminalromane. Ein Verbrechen ist der Ausgang für zwischenmenschliche Erkundung. In seiner Krimireihe um Constable Hirschhausen geht es zum Beispiel um Einsamkeit. Sie spielt im nördlichen Teil des Südens Australiens.
Obwohl ich mit 18 Jahren von dort weggegangen bin, ist es immer noch mein Zuhause.
Discher lebt schon lange auf der Mornington-Halbinsel südlich von Melbourne. Den Handlungsort der Hirschromane beschreibt er daher meistens aus seiner Erinnerung heraus.
Aber zur Weihnachtszeit fahre ich dorthin zurück und zeige meiner Tochter oder meiner neuen Partnerin die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Das frischt mein Gedächtnis auf. Ich kann Dinge wieder riechen und hören. Ich weiß wieder, wie das Licht ist.
I can smell things again, I can hear them, I can see the quality of the light and all those things are useful.
Der Handlungsort ist für Gary Dishers Schreiben so wichtig wie die Figuren und die Handlung.
In most crime novels the main investigator, whether it's a private detective or a police detective or
in den meisten Kriminalromanen ist der Hauptermittler fest mit dem Ort verwurzelt. Er ist dort aufgewachsen, weiß alles über ihn. Hirsch nicht. Er ist in der Stadt aufgewachsen, wurde in eine Polizeistation im Hinterland verbannt. Er weiß nicht, wie die Dinge in ländlichen Gegenden laufen. Im Grunde führt er zwei Ermittlungen. Eine hinsichtlich des Orts und die zweite zu den Verbrechen, auf die er stößt.
What is this place and how does it work? And the other investigation is the crimes that he comes across.
Diese Verbrechen müssen ebenfalls zu der Gegend passen. Seine Ideen zieht Gary Discher vor allem aus Zeitungsartikeln über tatsächliche Verbrechen, die er seit Jahren sammelt. Was wäre wenn, ist die Frage, die ihn für seine Plots antreibt. Gerade hat er den 5. Hirschroman begonnen und ist auf einen Giftmüllskandal gestoßen, bei dem ein Mann aus Melbourne Fässer mit giftigem Abfall im Outback entsorgt hat.
Das könnte in Hirschs Ecke der Welt passieren. Aber das allein ist nicht genug. Die Farmer merken, was los ist. Die Polizei schreitet ein, der Laden wird dicht gemacht. Da gibt es keine Geschichte. Deshalb suchte ich nach einem weiteren Verbrechen, das damit in Verbindung stehen könnte. Und dabei geht es um eine Frau, die glaubt, ihre Eltern seien bei einem Trip ins Outback ermordet worden.
Vielleicht wird das der Plot des neuen Hirschromans, aber noch ist Gary Discher in der Planungsphase und die dauert bis zu 3 Monate. Nun wird er erst einmal Weihnachten in Berlin feiern und er hofft, dass so manche ein Buch von ihm unter dem Weihnachtsbaum finden werden.
I'm greatly looking forward to my first Christmas in Germany and I hope you all have a great time and I hope you all find a Hirsch novel under the Christmas tree.
Na, das wäre doch schön. Und ein feines Geschenk, ein Hirschroman von Gary Discher, dem australischen Schriftsteller unter deutschen Weihnachtsbäumen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Andrew Blake reist nach dem Tod seiner Frau nach Frankreich. Dort haben die zwei sich auf einem Landsitz kennengelernt. Mit Monsieur Blake zu Diensten hat Regisseur Gilles Lugardinier seinen eigenen Roman für das Kino adaptiert. Millionär Blake alias John Malkovich will als zahlender Gast auf dem Landsitz seinen Erinnerungen nachhängen. Doch es kommt zu einer Verwechslung.
Der Personaleingang ist da drüben.
Und so beginnt nicht nur ein binationaler Kulturkampf zwischen dem nun als Butler angestellten exzentrischen Engländer Blake und den Angestellten des Hauses.
Richtig krass britisch.
Ich bin krass britisch.
Oh, das wird nicht einfach.
Mit viel Unternehmergeist haucht Blake dem verstaubten Landsitz wieder Leben ein und eröffnet so der verwitweten Gutsherrin und sich selbst eine Zukunftsperspektive. Nur seine wahre Identität darf nicht auffliegen. Monsieur Blake zu Diensten. Der Film mit John Malkovich und Fanny Ardant in den Hauptrollen. Jetzt im Kino. Hänsel und Gretel haben Hunger. Vor den leeren Tellern träumen sie von guten Speisen.
Pfirsichkrapfen, Sahnesoße, Brathähnchen. Brot mit Butter.
Das Grimmsche Märchen wird morgen und übermorgen als Objekttheater in Berlin gezeigt. Das Stück der Freien Kompanie Theater Kranewitt erzählt von einer Geschwisterliebe.
Stein um Stein. Steck du ihn ein. Steck du ihn selber ein. Wir werden bald zu Hause sein.
Die unheimliche Welt des Waldes entsteht hier aus einfachen Materialien. Stein, Draht, Papier und Holz erwachen zum Leben. Die Objekte stammen aus dem Fundus der verstorbenen Kranewitt-Gründerin und Künstlerin Mo Bunte.
Ergänzt durch Holzhufschuhe aus Schweden und Tannennadeln von Andersens Grab.
Erzählt Figurenspielerin Christina Feix. Hänsel und Gretel, ein musikalisches Objekttheater. Idee und Spiel Christina Feix und Franziska Hoffmann. Regie Ulrike Johansson. Theater Kranewitt, morgen um 10 und am Sonnabend um 15 Uhr, Schaubude Berlin. Wes Anderson inszeniert Roald Dahl für Netflix. Der Regisseur treibt dabei seine Theater- und Puppenhausästhetik auf die Spitze. Die Erzähler schauen direkt ins Publikum und geben die Dahl-Texte unverändert wieder. In den 4 Kurzgeschichten geht es um die Gewinnsucht der Upper Class, dem Kampf zwischen Mensch und Tier, widerlichen Herrenmenschen oder in Der Schwan um den Sadismus zweier Jugendlicher gegenüber einem Jungen.
Hey, flüsterte Ernie den Arm ausgestreckt, guck mal da! Fernab der Büsche stand ein schmaler Junge und schaute in die Zweige eines alten Baumes mit Hilfe eines Feldstechers.
Watson, der kleine Blödmann!
Da als heftig in die Kritik geratenen rassistischen oder sexistischen Stereotypen werden in den Filmen nicht reproduziert, sondern als in der Welt vorhanden offengelegt. Wes Anderson inszeniert 4 Kurzgeschichten von Roald Dahl, jetzt auf Netflix.
Regina Voss war das mit ihren Literaturtipps, denen wir noch diesen hauseigenen anschließen. Heute nämlich schließt die jüngste Staffel unseres Podcasts Link in Bio. Die Geschichte meines Lebens. Prominente Gäste waren dabei, Matthias Schweighöfer etwa oder Maren Kräumann, Katja Riemann. Ja, und heute der literarische Schlusspunkt mit Krimi-Bestseller-Autor Sebastian Fitzek. Hier ein kurzer Ausschnitt, wo er über den viel geäußerten Vorwurf spricht, er sei ein so kaltherziger Erzähler.
Oftmals greifen wir eben deswegen zu den Büchern, weil sie uns einfach wirklich auf 400 Seiten viel mehr erklären können, als dieser kurze Ausschnitt in der Realität. Also den Vorwurf der Kälte, würde ich eher an die Medien zurückgeben, die zu 99% völlig nutzlose Schlagzeilen formulieren, völlig nutzlose Meldungen haben, von denen die wenigsten in irgendeinen Auswirkungen haben auf mein Leben. Da ist der Verkehrsreport häufig relevanter, weil ich dann weiß, okay, da fahre ich mal lieber nicht die Straße lang, als dass ich in Angst und Schrecken versetzt werde, weil auch hier ja werden einfach meine Instinkte getriggert. Aber ich kriege keinen weiteren Einblick dahinter und das führt dazu, dass die meisten Menschen denken, die Welt ist schlecht. Das ist sie aber gar nicht.
Sebastian Fitzek, ab heute in unserem Podcast, Link in Bio, die Geschichte meines Lebens, auf unserer Website oder überall, wo es Podcasts gibt.